Dein Name ist herrlich, Herr Jesus. Du selbst bist herrlich. Und ich danke dir für dein herrliches Wort. Und wir wollen uns an dein Wort halten. Weil da, wo dein Wort ist, da ist deine Stimme. Und da, wo deine Stimme ist, da hören wir dich. Und ich möchte dich bitten, dass wir dich heute Morgen hören. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite.
Morgen.
Die echten Männer sind ja unterwegs beim Wandern. So kommt es, dass ich heute Morgen hier stehe. Merci beaucoup. Die letzten Wochen haben wir bereits sehr gute Auslegungen zum vierten Buch Mose von Tom Ritter gehört. Und wer jetzt sagt, die letzten zwei Wochen war ich nicht da oder generell mit dem vierten Buch Mose kann ich nicht so viel anfangen. Ich habe keinen Überblick über dieses Buch, kein Problem. Es gibt gute Videos von einer Seite, die nennt sich Das Bibelprojekt und die erstellen Videoclips, die sowohl inhaltlich als auch ein bisschen theologisch und grafisch einen starken Überblick ermöglichen. Die ersetzen natürlich nicht, auch persönlich in der Bibel zu lesen, aber sie helfen, um einen Überblick zu bekommen. Und das wollen wir machen, nämlich diesen Clip anschauen bis zu der Stelle, an der dann heute unser Thema drankommt, nämlich überfließend. Clip ab.
Das Buch Numeri, das vierte Buch der Bibel, erzählt die Geschichte Israels nach dem Auszug aus der Sklaverei in Ägypten weiter. Gott hatte sie zum Berg Sinai geführt und dort mit ihnen einen Bund geschlossen. Trotz ihrer Rebellion war er gnädig und bot ihnen einen Weg an, wie sie in der Nähe seiner heiligen Gegenwart in der Stiftshütte leben können. Das Buch Numeri beginnt damit, dass Israel nach einem einjährigen Aufenthalt am Berg Sinai zusammenpackt und in die Wüste zieht, um in das Land zu kommen, das Gott Abraham versprochen hatte. Das Buch ist anhand der verschiedenen Etappen ihrer Reise aufgebaut. Der erste Abschnitt beginnt am Berg Sinai. Aber dann brechen sie auf und ziehen in die Wüste Paran. Von da geht es weiter in die Ebenen von Moab, die genau gegenüber vom verheißenen Land liegen. Der erste Teil beginnt mit einer Volkszählung, bei der das Volk quasi durchnummeriert wird. Daher hat das Buch auch seinen Namen. Außerdem finden wir dort Gebote, wie sich die Stämme Israels lagern sollen. Die Stiftshütte sollte im Zentrum sein. Um sie herum die Priester und die Leviten und noch weiter außen die 12 Stämme sorgfältig angeordnet, mit Juda an der Spitze. Das alles war ein bewusst arrangiertes Symbol dafür, dass Gottes heilige Gegenwart im Zentrum des Volkes stehen soll. Darauf folgt eine ganze Reihe an Gesetzen, die die Reinheitsgebote aus Levitikus weiterentwickeln. Wenn Gott mitten im Volk wohnen soll, sollte alles getan werden, um das Lager reinzuhalten. Es sollte ein Ort sein, an dem Gottes Heiligkeit willkommen ist. In Kapitel 10 erhebt sich die Wolke der Gegenwart Gottes von der Stiftshütte und führt Israel weg vom Sinai hinein in die Wüste. Und sofort gehen die Dinge fürchterlich schief. In Kapitel 11 beginnt das Volk, sich über Hunger und Durst zu beschweren und sagt sogar, dass sie zurück nach Ägypten wollen. Und dann in Kapitel 12 stellen sich Moses Bruder und seine Schwester gegen Mose und reden vor dem ganzen Volk schlecht über ihn. Diese Reise geht nicht gerade gut los. Der nächste Abschnitt beginnt, als die Israeliten in der Wüste Paran ankommen, ungefähr auf dem halben Weg zum verheißenen Land. Gott beauftragt Mose, 12 Spione auszusenden, einen von jedem Stamm. Sie sollen das verheißene Land auskundschaften. Als alle Spione zurückkommen, sagen 10 von ihnen, dass Israel keine Überlebenschance hat, weil die Kanaaniter sie vernichten werden. Aber 2 Spione, Kaleb und Josua, meinen, dass Gott sie retten kann. Die 10 anderen stacheln das Volk allerdings so sehr an, dass sie Angst bekommen und eine Meuterei planen. Sie wollen einen neuen Leiter einsetzen und zurück Richtung Ägypten ziehen.
Vielen Dank an Hanno, es hat hervorragend funktioniert. Die letzte Begebenheit, die jetzt hier in diesem Video symbolisiert wird, steht nochmal ausführlicher im vierten Buch Mose, im 13. Kapitel, ab dem 25. Vers. Und ab da möchte ich nochmal lesen. Ist auch wieder ein langer Text, aber es lohnt sich, weil das Wort Gottes die größte Kraft hat. Da heißt es im 13. Kapitel, 25. Vers, und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen: Wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies sind seine Früchte. Aber Stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte, und sprach: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sehen, sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie, und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in der Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dies Land, damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere Kinder ein Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu dem anderen: Lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Mose aber und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Drei Punkte. Erstens, guter Überfluss. Guter Überfluss. Die Kundschafter sind 40 Tage im verheißenen Land unterwegs und was sie sehen, fasziniert sie. Eine Weintraube so reichlich, so fett, so im Overflow, dass man zwei Männer braucht, um sie zu tragen. Granatäpfel, saftig, Feigen, ganz klar ein Land, das Frucht bringt. Und dann ein Begriff, der immer wieder auftaucht: In diesem Land fließt wahrlich Milch und Honig. Als das ganze Volk noch als Sklaven in Ägypten war, da wurde schon dieser Begriff verwendet. Wir wollen euch, oder Gott will uns in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließen. Und immer wieder tauchen die zwei Worte auf: Milch und Honig fließen, aber immer als eine Art Fantasievorstellung. Von was, was man noch nie gesehen hat, wo man noch nie gewesen ist. Diana schreibt in seinem Kinderbuch vom kleinen Bär und dem kleinen Tiger: Die machen sich auf ins Land ihrer Träume. Oh, wie schön ist Panama. Aber sie haben es nie gesehen. Es ist das Land ihrer Träume. Das Volk Israel hat nur gehört: In diesem Land, in diesem Kanaan, da gibt es Überfluss. Da fließt Milch und Honig. Da gibt es nicht nur genug, da gibt es mehr als genug. Aber sie haben es noch nie gesehen. Und endlich haben diese 12 Kundschafter die Chance zu sehen: Stimmt es oder stimmt es nicht? Stimmt es oder stimmt es nicht? Und dieser Traum, der über lange Zeit nur ihre Fantasie zum Blühen gebracht hat, wird jetzt vor ihren Augen blühende, echte Realität. Was ihnen erzählt wurde, war keine Fantasie, sondern es war wirklich fantastisch. Sie merken, es stimmt. Es stimmt, dass dieses Land Frucht bringt. Und zwar so reichlich und überfließend, dass man die Früchte kaum tragen kann. Sie merken, es stimmt. Es stimmt, dass in diesem Land Milch und Honig fließen. Für einen Kilo Honig, ich habe nachgeguckt, müssen von den Bienen zwischen 4 und 14 Millionen Blüten besucht werden. Bis zu 14 Millionen Blüten für einen Honig. Für ein Kilo Honig. Ungefähr 100.000 Ausflüge sind nötig für ein Kilo Honig. Aber hier geht es nicht um ein Kilo Honig, sondern darum, dass Honig fließt. Das heißt, es muss ein Land gewesen sein, das geblüht hat. Und dann die Milch. Eine Erzieherin hat mal erzählt vor kurzem, dass bei ihnen im Kindergarten darum ging, dass die Milch von der Kuh kommt und so weiter und so fort. Und dann hat das Kind gesagt: Also ich trinke keine Kuhmilch, ich trinke die Milch vom Lidl. was früher mal jedes Kind wusste, weiß heute zumindest fast jedes Kind, wenn hier von einem Milchfluss die Rede ist, dann heißt es auch, dass die Haltung von Tieren möglich ist in dem Land. Dass es ein saftiges Land sein muss, dass die Tiere fruchtbar sein müssen und dass es saftige Wiesen geben muss. Die Kundschafter merken, es stimmt, dass in diesem Land Milch und Honig fließen. Und 2 von 12 Kundschaftern ziehen daraus ein Fazit und sagen, es stimmt, dass dieses Land sehr gut ist. Das, was Gott für unser Land vorhat, ist nicht nur okay, es ist nicht nur ausreichend, es ist nicht nur ganz nett, es ist überfließend. Und es ist der Wille Gottes und der Wunsch für sein Volk. Kleiner Cut, Adam und Eva stehen im Garten Eden. Sie öffnen ihre Augen und sie sehen und sie merken, es stimmt. Es stimmt, dass dieser herrliche Garten voll ist von guten Früchten, die alle für uns geschaffen wurden und die wir saftig essen dürfen. Sie stehen im Garten Eden und sie merken, es stimmt, das Land ist fruchtbar und überfließend. Sie stehen in diesem Garten und sie merken, es stimmt. Was Gott geschaffen hat, ist nicht nur okay, es ist nicht nur ausreichend, es ist nicht nur ganz nett, sondern es ist 1. Mose 1,31 sehr gut. Ein Mann, den ich persönlich kenne, hat in seinem Leben genau danach gesucht, nach dem guten Überfluss. Und er hat diesen Überfluss gesucht in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, aber er wurde enttäuscht durch diese oder in dieser Gemeinschaft. Er hat den Überfluss gesucht im finanziellen Bereich, aber er wurde enttäuscht, weil das Geld ihm nur gesagt hat, du hast immer noch nicht genug. Und er wurde enttäuscht beim Anhäufen von Wissen, als er darin den Überfluss gesucht hat, weil er gemerkt hat, dieses Wissen hinterlässt bei mir nur eine noch größere Lücke über das, was ich nicht weiß. Und dann beginnt er sich für Jesus zu interessieren und die Bibel zu lesen. Und vor allem hat er dann an einem Schritt den Mut zu sagen, ich entscheide mich für Jesus, ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Und mein Leben, Herr Jesus, gehört dir. Und das Geniale an dieser wahren Geschichte ist, dass er merkt, dass dieser Mann merkt, es stimmt. Es stimmt, dass meine Vorstellung von überfließendem, guten, das, was ich mir immer für mein Leben gewünscht habe, in Jesus erfüllt wird. Und er merkt, es stimmt auch, was in Johannes 15, Vers 5 steht, wo Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Jesus sagt, er ist dieser Weinstock. Und Jesus allein kann und möchte in unserem Leben so viel Frucht bringen, dass es überfließt. Aber es gibt auch ein zweitens, nämlich den schlechten Einfluss. Als ich in der Schule war, da habe ich in Deutsch einige Klassenarbeiten geschrieben, wie ihr das auch machen müsst. Und eine davon oder viele davon, mehrere davon waren so Argumentationen. Habt ihr es schon? Argumentationen. Ich fand die Argumentation für mein Verhältnis, also wie ich insgesamt die Schule fand, gar nicht mal so uninteressant. Und das Coole an der Sache ist, man muss eben nicht nur die Argumentation aufschreiben, die einem gefällt, wo man sagt, da habe ich gute Argumente dafür, sondern man muss immer beide Seiten beleuchten. Und ich habe die Variante gelernt, dass die am effektivsten und am überzeugendsten ist, wenn man es folgendermaßen macht. Nämlich, man schreibt 2 Teile. Im ersten Teil nimmt man mal die Gegenposition ein und nimmt Stellung zu dem, was ehrlicherweise auch gegen meine Argumente spricht oder was man dagegen aufführen kann. Das gehört halt auch dazu, weil man will es ja nicht einfach so vom Tisch wischen. Und dann in dem zweiten Teil, die Schüler überlegen, in dem zweiten Teil ist es dann so, dass man das aufzählt, was für seine eigene Meinung spricht und zählt da seine Supergründe auf. Und warum das die überzeugendste Methode ist, es gibt verschiedene Methoden, aber meine Lehrerin hat zumindest gesagt, es sei die überzeugendste, hat, glaube ich, 2 Gründe. Erstens, wenn mir jemand zuhört, dann bleibt am ehesten zum Schluss das beim Zuhörer im Kopf, was als letztes gesagt wird. Der hat dann vielleicht schon wieder vergessen, was die Gegenargumente waren. Aber es gibt noch einen besseren Grund, nämlich ich habe im zweiten Teil die Möglichkeit, auch die Argumente, die ich im ersten Teil aufgeschrieben habe, noch zu widerlegen und zu sagen, Meine Meinung ist besser. Wie ist der Argumentationsaufbau bei den Kundschaftern? Und das lesen wir in Vers 27 und 28. Die sagen zuerst, ja, es stimmt schon. Da gibt es Milch und Honig, da gibt es den Überfluss. Und da gibt es auch reichlich Früchte. Aber. Und dann kommt dieses zerstörerische Aber, was bei ihnen die ganze Pyramide umdreht. Die Argumentationspyramide. Nämlich, dann sagen sie im ersten Block, das Land ist sehr gut, keine Frage. Und dann ist aber, es ist praktisch unmöglich, das Land einzunehmen. Da leben Anaxöne, das bedeutet, dass es Riesen sind. Und es ist groß und befestigte Städte und so weiter. Die zählen dann eine ganze Menge an Argumenten auf, was absolut dagegen spricht. Die Kundschafter sind überhaupt nicht überzeugt davon, dass dieses Land überhaupt eingenommen werden kann. Und dann geht es weiter in Vers 32, sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf. Was für ein schlechter Einfluss, der diesem guten Überfluss, der in dem Land doch eigentlich auf sie wartet, knallhart gegenübersteht. Böses Gerücht. Böses Gerücht heißt doch immer irgendwo auch Halbwahrheit. Gerücht heißt immer irgendwo auch Übertreibung. Sie erzählen aus ihrer verzweifelten Perspektive, die eigentlich gar keine Perspektive mehr ist, und behaupten plötzlich, dass sie im Vergleich zu den Riesen so groß wie Heuschrecken sind. Wenn man von einer sehr großen Heuschrecke ausgeht, sind es steht bei Google maximal 6 cm, ich habe mal gedacht, zu biblischen Zeiten möglicherweise sogar 10 cm. Wenn man von einem kleinen Mann ausgeht, wäre der in etwa 1,60 groß, das wäre wirklich klein. Aber es heißt ja immer, die waren damals so klein. Also 1,60, das heißt, dann, und es stimmt mathematisch, zumindest habe ich das ausgerechnet, dann wäre so ein Riese 1,60 mal 16 und das wären 25,5 Meter. Und das ist nicht nur eine Hyperbel, sondern das ist eine Übertreibung. Aber das Volk lässt sich von dieser Übertreibung so stark beeinflussen, dass sie anfangen zu murren. Und diese Reaktionskette vom schlechten Einfluss geht weiter mit diesem Murren. Das Volk beginnt zu murren, heißt es in Vers 2 vom 14. Kapitel. Und das Murren taucht immer wieder auf, ist so ein alles Lutherwort. Aber das Murren ist im Gegensatz zu den Früchten im ersten Punkt nicht nur fruchtbar, sondern einfach nur furchtbar, weil es eine Kette von Reaktionen nochmal auslöst. A, das Volk bekommt einen Todeswunsch. Sie denken, es stimmt nicht, dass es besser ist zu leben. Sie wollen lieber sterben. Und zu diesem Moment ist noch überhaupt nichts passiert. Sie haben noch nicht den geringsten Versuch unternommen, aber sie kommen zu dem Schluss, es macht mehr Sinn zu sterben. Sie haben nur eine subjektive Meinung gehört, aber sie sagen, zum Leben lohnt es sich jetzt nicht mehr. B, sie fangen an, die Warum-Frage gegen Gott zu stellen. Sie denken, es stimmt nicht, dass Gott es gut mit mir meint. Theologe namens Rengsdorf sagt, das Wort Murren enthält die Verurteilung von Gott durch den Menschen, der ihm Vertrauen, Dank und Gehorsam schuldet, stattdessen aber sich zum Richter über ihn macht. Sie beginnen, Gott zu verurteilen, obwohl sie ihm Gehorsam schuldig sind. C. Sie versuchen in die Vergangenheit zu fliehen, heißt es dann im dritten Vers. Sie denken, es stimmt nicht, dass Gottes Zukunft für uns gut ist. Das Volk wünscht sich plötzlich zurück in eine Zeit, wo sie Sklaven sind, in der sie nicht frei sind, sondern versklavt. Und sie begreifen nicht, das zeigt für mich, sie haben überhaupt nicht begriffen, was es überhaupt bedeutet, frei zu sein, wenn sie zurück wollen in diese Vergangenheit. Und sie malen sich ein völlig surreales und verklärtes, falsches Vorstellungsbild von der Vergangenheit aus. D, sie wollen einen Leitungswechsel, heißt es dann im Vers 4. Das heißt, sie denken, es stimmt nicht, dass Gott uns durch Mose führen kann. Und sie wollen ihn absetzen und stattdessen einen anderen Leiter. Das Schlimme ist, sie wollen nicht nur den Mose absetzen, sondern das Gravierende an der Stelle ist, dass sie auch einen Leiterwechsel von Gott wollen. Sie wollen nicht mehr Gott als ihren als ihren Leiter anerkennen. Kleiner Cut, Adam und Eva stehen im Paradies, im Garten Eden und sie denken, es stimmt doch nicht. Das mit dem Überfließen stimmt so nicht. Ich habe zwar viel, aber ich habe nicht alles. Sie versagen gegen dieses bescheuerte Aber, das ihnen der Teufel einredet. Und was sie mit dieser verbotenen Frucht machen, ist nichts anderes als das Murren, das wir in unserem Text haben, weil sie mit dem Biss in die Frucht einen Leitungswechsel in ihrem Leben wollen, weg von Gott, sondern wir selbst. Lass uns überlegen, wo versagen wir gegen dieses bescheuerte Aber? Wo versag ich gegen dieses bescheuerte Aber? Wo fallen wir auch rein auf böse Gerüchte? Und wo fangen wir an zu murren? Heute sind Wahlen und ich kann es mir nicht ganz so kneifen zu sagen, dass es mich stört, dass wir auch in unseren Medien immer wieder auf diese bösen Gerüchte und teilweise manipulative Berichterstattung reinfallen. Ich möchte überhaupt nicht sagen, was wir wählen sollen, aber wenn wir mal einen Blick in unser fettes Leben werfen, könnten wir uns fragen, murren wir vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig im Vergleich zu dem, was wir konstruktiv einbringen oder was wir Gott zutrauen. Aber die Politik ist mir völlig unwichtig im Vergleich zu dem, was wir in unserem geistlichen Leben tun und wo wir diesem Aber erliegen. Vielleicht bei uns in der Gemeinde, dass wir die Verheißungen für uns nicht annehmen können, die Gott für uns vorbereitet. Zum Beispiel die Verheißung in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Was für eine Verheißung für unsere Gemeinde, dass durch die Predigt Glaube entsteht. Und wir oder ich kommen mit meinem Aber und sag, ja, dieser Vers schon, aber ich gehe am Sonntag doch nicht mit der Erwartung in die Predigt, dass es wirklich mein Leben nachhaltig verändern würde. Oder ich gehe doch nicht mit der Erwartung in die Predigt, dass da Glaube entsteht. Ich habe es über die Jahre aufgegeben. Kann es sein, dass wir mit unserem Aber dazu beitragen, dass verhindert wird, dass Glaube entstehen kann? Ich habe es bewusst als Frage formuliert. Und wir dürfen darüber nachdenken, welche Frucht schenkt Gott uns noch in dieser Gemeinde? Und ich kann diese Frucht und diese Verheißung nicht annehmen wegen meinem Aber. Ich denke, ich brauche ja auch keine Aufzählung machen, da muss jeder für sich überlegen. Ich bin jemand, der hat viele Aber. Und wo entsteht durch unser Murren in unserem Leben so eine große Unzufriedenheit, dass wir sagen, hey, eigentlich ist der Tod die bessere Option als das Leben. Ich bin ehrlich, ich kenne die Momente, wo ich alles hinschmeißen möchte und ich kenne auch die Momente, wo bei mir Punkt B eintritt, wo ich sage, Gott, warum eigentlich? Ich kenne auch C, dass ich sage, ich fliehe in irgendeine Vorstellung, die ich mir selber ausgemalt habe, von der Vergangenheit oder von mir aus auch von der Zukunft, die aber unrealistisch ist, die nicht Gottes Plan entspricht. Oder D, wo sind wir in der Gefahr, den Leiter wechseln zu wollen, wo wir sagen, Gottes Plan für mein Leben scheint nicht so gut zu sein, dass er mein Leiter bleiben darf. Und da hilft nur ein letzter, dritter Punkt. Wir haben einen guten Einfluss. Wir haben einen guten Einfluss, aber wir haben auch einen schlechten Einfluss. Und da hilft nur ein freier Abfluss. Der Punkt wird kurz und ist nicht nur der freie Abfluss, sondern auch der Abschluss. Unsere Dusche war vor kurzem verstopft und es ist eklig, das hier zu erzählen, aber es war in der Tat eklig, weil das Wasser angefangen hat, im Rohr zu stehen. Und ihr wisst, solange Gewässer fließen, ob das jetzt überfließend oder durchfließend oder weiterfließend ist, ist das Gewässer in Bewegung. Aber wo Wasser steht, da fängt Wasser an zu stinken. Und da beginnt der schlechte Einfluss, in dem Fall wahrscheinlich der Bakterien oder des Zeugs, was eben da drin war, zu wirken. Und dann beginnt das Wasser zu kippen und richtig zu stinken. Und die einzige Lösung für unsere Dusche war, da einen sehr guten Abflussreiniger durchzulernen. Der ist zwar schlecht für die Umwelt, aber es ist ja nicht Friday. Insofern, was? Also, ja. Entschuldigung, den habe ich nicht aufgeschrieben, deswegen war das jetzt, hat es mich aus dem Konzept gebracht. Die einzige Lösung für unsere Dusche war ein richtig guter Rohrreiniger und er konnte das Wasser wieder fließen. Und die einzige Lösung für das Volk Israel in diesem Moment ist Buße. Wir lesen da in dem Vers 6, Josua und Kaleb zerrissen ihre Kleider. Ein biblisches Bild, das immer zeigt, dass die Person, die sein Kleid zerreißt, es bereut, was er getan hat. Dass er es nicht gut fand, was er gemacht hat. Dass er sich den Fehler eingesteht, dass er sich den zugesteht. Und das tun Josua und Kaleb, obwohl sie von Anfang an der richtigen Meinung waren. Nehmen sie sich mit rein und sagen, es war nicht richtig. Es tut uns leid. Was von Vers 5 bis 9 passiert ist, dieser Ruf zur Umkehr, über den auch der Tom letzte Woche schon gepredigt hat, von dem auch wir nochmal neu uns reinnehmen lassen sollten. Das Traurige ist, fast keiner folgt diesem Ruf. Bis auf die zwei. Und auch das ganze Volk probiert dann ein paar Verse später trotzdem das Land einzunehmen. Aber es funktioniert nicht und sie werden bestraft. Gott schenkt seine Gnade nicht im Gegenzug zu seiner Gerechtigkeit. Gott gibt seine Gerechtigkeit nicht auf, indem dass er gnädig ist. Und doch gilt es, bei wem das Aber in seinem Leben gesiegt hat, der braucht auch heute Morgen den Rohrreiniger, zu Jesus zu kommen und zu sagen, ich habe versagt, vergib mir. Jesus schenkt uns Leben im Überfluss, und zwar ewiges Leben, auf das wir uns freuen dürfen, auf das ich mich unendlich freue. Aber wir erliegen oft dem schlechten Einfluss. Und doch haben wir die Möglichkeit, die Argumentationspyramide nochmal zu drehen und zu sagen, ich weiß um alles, was gegen Jesus spricht. Ja, es gibt Argumente, die dagegen sprechen und die werden mir oft genug vorgehalten. Aber, und dieses Mal richtig rum, dieses Mal steht es aber an der richtigen Stelle. Viel wichtiger ist, ich weiß und es stimmt, Jesus schenkt mir Leben im Überfluss und ich halte daran fest, was er gesagt hat. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Amen. Ich bete noch. Danke, Herr Jesus, dass du uns so gut kennst. Und wir stehen jeden Tag unter so schlechtem Einfluss durch hunderte von Begegnungen und durch hunderte von Sachen, die wir uns selber reinziehen und durch so viel Schlechtes, was uns begegnet. Aber wir wollen nicht das an letzter Stelle behalten, sondern wir wollen dich an die erste und an die letzte Stelle an alles in unserem Leben setzen und uns an dich halten und dich in deinem Wort sehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns wieder neu den Glauben schenkst, auch zu glauben und daran festzuhalten, dass durch die Predigt Veränderung geschehen kann. Du kannst schenken, dass es auch heute Morgen nicht nur in unserem Gottesdienst, sondern in den Gottesdiensten auf der ganzen Welt geschehen darf. Amen.